Wir schauen uns die Nötigung nach § 240 an. Und hier seht ihr den Aufbau. Wir brauchen im objektiven Tatbestand ein Nötigungsmittel, das zu einem Nötigungserfolg führt. Und hieran seht ihr, dass die Nötigung ein Erfolgsdelikt ist. Und weil es ein Erfolgsdelikt ist, brauchen wir immer noch die Kausalität und die objektive Zurechnung. So, im subjektiven Tatbestand ändert sich nichts und dann bei der Rechtswidrigkeit gibt es einen massiven Unterschied zu fast sämtlichen anderen Tatbeständen im StGB. Nämlich wird die Rechtswidrigkeit nicht durch die Tatbestandsmäßigkeit indiziert. Das bedeutet, wenn der Täter einen kausal und objektiv zurechenbar tötet, dann gehen wir auf der Stufe der Rechtswidrigkeit davon aus, dass das rechtswidrig war. Bei der Nötigung ist das aber nicht so. Bei der Nötigung, da liegt der Tatbestand vor, okay, aber das bedeutet noch nichts oder es sagt noch nichts über die Rechtswidrigkeit der Tat aus, weil wir müssen bei der Nötigung eine Verwerflichkeitsprüfung nach § 240 Absatz 2 machen. Okay, fangen wir an mit dem ersten Prüfungspunkt in unserem Schema, dem Nötigungsmittel. Und Nötigungsmittel kann die Gewalt oder die Drohung sein. Schauen wir uns die Gewalt an. Hier müsst ihr die Definition wirklich kennen. Jede körperliche Tätigkeit, durch die körperlich wirkender Zwang ausgeübt wird, um geleisteten oder erwarteten Widerstand zu überwinden. Das ist die Definition der Gewalt. Und ein Beispiel: der Täter hält das Kind fest, sodass es nicht fliehen kann. Okay, das ist eine körperliche Tätigkeit und es wird körperlich wirkender Zwang ausgeübt, weil das Kind kann nicht wegrennen. Okay. Der Täter nimmt die Krücken des schwer Gehbehinderten O weg und verstaut diese am anderen Ende des Raumes. Okay, also hier das Wegnehmen von den Krücken, das ist auch eine körperliche Tätigkeit und dadurch wird körperlich wirkender Zwang ausgeübt, weil der O, der kann jetzt nicht mehr, oder keine Ahnung, der kann vielleicht noch krabbeln, keine Ahnung, der kann jedenfalls sich nicht mehr so gut fortbewegen und deswegen wird auch hier körperlich wirkender Zwang ausgeübt und das ist dann auch eine Nötigung. Gut, damit komme ich zu meinem Lieblingsproblem im ganzen Strafrecht, der zweiten Reihe Rechtsprechung. Und die finde ich wirklich super. Das bietet sich auch an, dieses Problem nicht Juristen zu erklären. Ich glaube, das ist einfach ein tolles Problem. Okay, schauen wir uns das an. Die Frage ist, was ist Gewalt im Sinne des 240 StGB? Und wir haben gerade, oder ich habe es gerade schon vorweggenommen mit dieser Definition, Gewalt ist körperlich wirkender Zwang durch eine körperliche Tätigkeit. Also dieser doppelte körperliche Bezug, der muss gegeben sein. Und insbesondere fällt unter die Gewalt keine psychische Gewalt. Das hat das Bundesverfassungsgericht so entschieden, dass dieser vergeistete Gewaltbegriff gegen Artikel 103 Absatz 2 verstößt. Und das ergibt ja auch Sinn, Wortlautargument Gewalt. Ja, wenn ich Gewalt höre, dann denke ich an was Physisches. Da denke ich jetzt nicht, oh mein Gott, die Person, die hat mich beleidigt und mich in der Ehre verletzt. Das ist keine Gewalt, sondern das ist halt psychisch, das ist halt seelisch, das ist jedenfalls nichts Körperliches. Okay, wenn sich jetzt jemand auf der Straße festklebt oder eine Sitzblockade macht auf der Autobahn, wie auch immer, jetzt kommt das Auto natürlich zum Stehen. Theoretisch könnte das Auto aber einfach drüber fahren. Also das ist ein kleiner Huckel, man merkt das vielleicht ein bisschen im Auto, aber man könnte einfach drüber fahren über den. Das ist kein physisches Hindernis. Nichtsdestotrotz bleibt das Auto natürlich stehen aus psychischen Gründen. Also nicht, weil man physisch nicht weiterkommen würde. Physisch kommt man ganz klar weiter, wenn man wollte. Aber man möchte natürlich als Autofahrer keine Person töten. Deswegen bleibe ich dann als Autofahrer stehen. Okay. Das ist natürlich jetzt aber nur psychisch wirkender Zwang, weil ich könnte ja einfach weiterfahren. Wenn jetzt aber ein zweites Auto kommt, dann kann dieses Auto kann dann physisch nicht mehr weiterfahren, weil hier ist ja ein Auto davor. Diese zweite Reihe und die dritte und die vierte und jede darauffolgende Reihe, die kommen ja alle nicht physisch weiter, weil man kann nicht einfach so über dieses Auto fahren. Also das Auto, das ist ein physisches Hindernis. Und deswegen wird diese erste Reihe nicht genötigt. Die erste Reihe, da hindert einfach nur die Psyche sie daran, vorzukommen. Und das fällt ja nicht unter den Gewaltbegriff. Aber die darauffolgenden Reihen, die werden physisch gehindert. Physisch oder körperlich wirkender Zwang wird auf diese darauffolgenden Reihen ausgeübt. Und deswegen, so die zweite Reihe Rechtsprechung, wird jede Reihe ab der zweiten auf die, ja, wird körperlich wirkender Zwang ausgeübt. Und deswegen ist das dann eine Nötigung. Okay, schauen wir uns ein paar Beispiele an. Und hier das erste Beispiel, das war aus meinem Leben. Am Busbahnhof ist für den Bus Abfahrtzeit. Die Frau F. rennt in Richtung des Bus. Sie drückt vehement auf den Knopf, um die Tür zum Bus zu öffnen. Der Busfahrer O, fährt jedoch ab, ohne sie reinzulassen. 20 Meter weiter ist eine Ampel. Diese zeigt rot und der Busfahrer hält an. F. sieht ihre Chance und stellt sich vor den Bus und zeigt dem O an, dass dieser sie reinlassen soll. Strafbarkeit der F hier. Okay, in diesem Fall nehmen wir an, die Ampel wird jetzt wieder grün und die steht da immer noch. So, das ist natürlich genau das gleiche wie bei der zweiten Reihe Rechtsprechung. Das ist nur psychisch. Der Busfahrer könnte locker über die drüber fahren. Das ist kein physisches Hindernis. Und deswegen ist das keine Nötigung, wenn kein weiterer Bus hinter dem Bus steht. Wenn aber ein weiterer Bus jetzt hinter unserem Bus steht und jetzt physisch nicht mehr weiterkommt, weil, ja, Bus, der kann nicht einfach über einen anderen Bus fahren, das ist dann ein physisches Hindernis. Das wäre dann, sobald ein anderer Bus hinter unserem Bus steht, eine Nötigung. Okay. Das ist zumindest die Grundidee. Ich möchte jetzt hier noch ein bisschen ergänzen, dass im Fall von Verkehrsnötigungen, da muss ein bisschen auf die Intensität und die Dauer geschaut werden. Okay, so wurde zum Beispiel bei einem kurzzeitigen Anhalten im Stau von 6 Minuten, da wurde vom Gericht entschieden, dass das keine Gewalt ist, im Sinne des 240 StGB. Okay, ja, kann man auch anders sehen, weil es so ein Intensitäts- und Dauerhaftigkeitserfordernis im 240 nicht gibt. Aber okay. Beispiele für die Gewalt sind Hausbesetzung, okay, das vorzeitige Schließen der Straßenbahntür, das war auch vorm Gericht, Erzwingen der Einfahrt in eine Parklücke oder dichtes, bedrängtes Auffahren eines Kraftfahrteilnehmers auf den Vordermann, insbesondere bei gleichzeitigem Betätigen von Lichthupe und Signalhorn. Signalhorn ist wahrscheinlich normale Hupe, schätze ich jetzt mal, okay. Was aber keine Gewalt ist, das ist zum Beispiel die Blockade einer Internetseite durch DDoS-Angriffe, also durch massiven Traffic, also wenn ich da Millionen von Bots auf diese Webseite hinschicke und so, dass diese dann diese Webseite ab rufen, dann kommt es häufig zu Problemen wegen dieses erhöhten Traffics und dann führt das zum Shutdown dieser Internetseite. Aber das ist ja nicht körperlich. Das ist ja nur das Internet. Das ist nichts Körperliches und deswegen ist das keine Gewalt. Oder auch ein toller Fall, der vor dem BGH war, ist der folgende. Die Angeklagten haben unter Verstoß gegen Hausverbote und Relegationsverfügungen Vorlesungen an der Universität Heidelberg dadurch gestört, dass sie Dozenten durch Geschrei, Gebrüll, Pfeifen, Absingen von Liedern oder Gebrauch von Lärminstrumenten dazu brachten, Lehrveranstaltungen oder Prüfungen abzubrechen. In diesem Fall hat der BGH die Nötigung bejaht. Ja, ich finde das nicht so zwingend, die Nötigung hier zu bejahen, weil, ja, ist das denn körperlich wirkender Zwang, der hier ausgeübt ist? Also eine körperliche Tätigkeit ist natürlich das Brüllen, das Pfeifen, das ist natürlich eine körperliche Tätigkeit, aber ist das auch körperlich wirkender Zwang? Ja, also wenn das so laut ist, dass ich mir die Ohren zuhalten muss, okay, das ist körperlich wirkender Zwang vielleicht. Ja, also ich würde hier mal ein Fragezeichen dran setzen, ob das wirklich hier eine Nötigung ist. Okay, dann kommen wir zu dem zweiten Nötigungsmittel, der Drohung. Und bei der Drohung müsst ihr auch die Definition kennen. Drohung liegt dann vor, wenn ein empfindliches Übel in Aussicht gestellt wird, auf dessen Eintritt der Täter Einfluss zu haben vorgibt. Das ist die Definition und diese Definition, die lohnt es sich wirklich auswendig zu lernen, weil genau die gleiche Definition verwendet man beim Paragraph 123 BGB bei der Anfechtung wegen widerrechtlicher Drohung. Die Drohung kann natürlich ausdrücklich oder konkludent sein, okay. Wobei, hier möchte ich nochmal ganz kurz erwähnen, dieses Ziel mit einer Waffe, das ist ja ein bisschen strittig, beim 249 StGB zumindest, wenn da eine Waffe mir vorgehalten wird, dann ist das, glaube ich, nach dem BGH Gewalt. Ja, letztendlich ist es ja egal, ob es Gewalt oder Drohung ist, weil beides ist ein Nötigungsmittel und genau, also das ist ein bisschen strittig, ob das Vorhalten einer Waffe Gewalt oder Drohung ist, aber muss uns eh nicht interessieren, weil jedenfalls ist das ein Nötigungsmittel. Gut, dann Abgrenzung zur Warnung. Eine Warnung liegt dann vor, wenn der Täter keinen Einfluss auf diese Bedingung hat. Also beispielsweise, wenn du das nicht machst, dann wird Gott dich bestrafen. Der Täter hat natürlich keinen Einfluss auf Gott und deswegen wäre das nur eine Warnung. Hier müsst ihr da aber natürlich beachten, dass wenn der Täter vorgibt, Einfluss zu haben auf dieses Übel, dann ist das eine Drohung. Also wenn der Täter irgendwie Priester ist und dann sagt, boah, ich werde Gott anrufen und der wird dich dann bestrafen, ja, in diesen Fällen gibt der Täter vor, Einfluss zu haben auf dieses Mittel und dann liegt dann doch eine Drohung vor. Oder zumindest liegt dann das in Aussicht stellen eines Übels vor. Und dann muss man sich natürlich fragen, ob es sich um ein empfindliches Übel handelt. Dann wird Gott dich bestrafen. Ist das ein empfindliches Übel? Und hier müsst ihr beim empfindlichen Übel wissen, dass man einen objektiven Maßstab heranzieht, aber man berücksichtigt auch den Opferhorizont. Also wenn das Opfer irgendwie super religiös ist, dann wäre das ein empfindliches Übel. Früher war es so, dass man nur objektiv schaut und dann hat sich die Rechtsprechung ein bisschen geändert. Nämlich muss man den Opferhorizont auch zumindest berücksichtigen. Beispiel hier. Der Vater V droht seinem Kind O, wenn du das machst, dann werde ich jeglichen Kontakt zu dir abbrechen. In diesem Fall würde ich ganz klar das empfindliche Übel bejahen, weil das ist ein Kind. Kinder sind auch nochmal ja, besonders schützenswert. Und zusätzlich, wenn das Kind irgendwie wenig Kontakte hat oder sonst keine anderen Kontakte hat, weil es irgendwie sozial isoliert ist, keine Ahnung, dann ist das definitiv hier auch ein empfindliches Übel. Wenn wir aber den 22-jährigen Superstar S haben, dann ist das kein empfindliches Übel, weil der Superstar S, der hat, keine Ahnung, 10 Freunde oder so, oder 100, ist mir auch egal, man kann gar keine 100 Freunde haben, dann wird ihm das nichts ausmachen, wenn der Vater halt den Kontakt zu ihm abbricht, dann würde man wahrscheinlich das empfindliche Übel verneinen. Wobei man natürlich auch hier wieder argumentieren kann, oh, wenn der Superstar S eine enge familiäre Beziehung zu seinen Eltern hatte und dann wird jetzt gedroht mit diesem Abbruch der Beziehung. Ja, also wenn der Vater dann da mit droht, dann könnte das schon doch ein empfindliches Übel sein. Da müsst ihr halt argumentieren. Okay. Komme ich dann zu einem kleinen Problemchen mit der Drohung mit einem Unterlassen. Beispiele hier, die Drohung, eine Anzeigeerstattung des Kaufhausdetektivs nicht zu verhindern oder die Drohung, eine geschäftliche Beziehung nicht aufrechtzuerhalten oder die Drohung, die Person nicht zu befördern oder die Drohung, das Gehalt nicht zu erhöhen. Also das sind Beispiele hier für die Drohung mit einem Unterlassen. Wichtig ist mir hier noch zu betonen, dass es um die Strafbarkeit bei der Drohung mit einem Unterlassen, um die Strafbarkeit nach § 240 geht und nur 240. Es geht hier nicht um die Strafbarkeit nach 240 13 StGB. Das wäre eine Nötigung durch Unterlassen, wobei meiner Meinung nach und auch nach der Meinung mancher in der Literatur gibt es keine Drohung durch Unterlassen. Es gibt aber auch andere Ansichten. Ja, könnt ihr euch mal im Kommentar durchlesen. Aber mir ist kein wirklicher Fall eingefallen, wo eine Drohung durch Unterlassen vorliegt. Aber okay. Ist auch nicht so wirklich relevant. Schauen wir uns aber die Drohung mit einem Unterlassen an. Dieser ganz bekannte Fall ist dieser hier mit dieser, wo ich glaube so eine Frau oder Mädchen, ich glaube, die war sogar nur 16. Ja, die hat irgendwas geklaut und dann hat der Kaufhausbetreiber hat gesagt, ich werde das nicht, also der Kaufhausbetreiber hat die entdeckt und er hat gesagt, ich werde keine Anzeige erstatten, wenn du mit mir schläfst oder sowas, glaube ich. Und genau, das ist also eine Drohung mit einem Unterlassen, ich werde dich nicht anzeigen, wenn du mit mir schläfst. Okay. Wenn eine Garantenpflicht vorliegt, dann ist hier die Drohung mit einem Unterlassen ganz klar zu bejahen. Also wenn die Mutter zu ihrem Kind sagt, boah, wenn du nicht deine Hausaufgaben machst, dann werde ich dich nicht mehr ernähren. Zu dem 5-jährigen Kind oder so sagt sie das, dann ist das definitiv eine Nötigung zum Erledigen von den Hausaufgaben. Okay, zweite Variante. Wenn aber keine Rechtspflicht zur Handlung besteht, und so war das ja in diesem Kaufhausfall, also es besteht ja keine Pflicht, einen Diebstahl anzuzeigen, weil das ergibt ja auch Sinn, wenn von mir irgendwas gestohlen wird, das ist ja mein Eigentum, dann kann ich entscheiden, soll ich das anzeigen oder nicht. So, in diesen Fällen, ja, gibt es zwei Ansichten. Der BGH hat gesagt, auch wenn es keine Rechtspflicht zum Handeln gibt, dann wird trotzdem der Tatbestand der Drohung erfüllt und die Entscheidung der Strafbarkeit, die soll dann beim 240 Absatz 2, also im Rahmen der Verwerflichkeitsprüfung, gemacht werden. Es gibt andere Ansichten in der Literatur. Ja, lasse ich mal so stehen. Wie gesagt, ich finde dieses Problem nicht so wirklich klausurrelevant. Ihr habt es mal gesehen, gehört. Und wenn ihr das in der Klausur schon erkennt, seid ihr eh schon definitiv im zweistelligen Bereich. Gut, dann komme ich zu dem nächsten Problem, was auch kein Problem ist so wirklich, dem Nötigungsnotstand. Hier ein Beispiel. D, A und W leben mit anderen Personen in einer Wohngemeinschaft. D ist Masochist, also der mag es anderen Schaden zuzufügen. Er verprügelt häufiger den W. Auch heute kommt D in die Küche und schlägt den W blutig. Danach sagt der D jetzt zu dem A, zu unserem Außenstehenden, du musst auch mal dem W Schmerzen zufügen, sonst verprügle ich dich. Also der D sagt zu dem A, du musst dem W auch Schmerzen zufügen, sonst komme ich das nächste Mal zu dir, um dir mal eine reinzuschlagen. So, der A hat jetzt die schwierige Wahl, ob er dem W Schmerzen zufügen soll oder ob er selbst dann halt später durch den D Schmerzen erleidet und kniet sich deswegen auf den W und fügt diesem so Schmerzen zu. Strafbarkeit von A wegen gefährlicher Körperverletzung. Hier ist der Tatbestand erfüllt nach 224 Absatz 1 Nummer 4, gemeinschaftliche Begehung. Okay, wir kommen zu der Rechtswidrigkeit. Und hier bei der Rechtswidrigkeit stellt sich jetzt die Frage, liegt hier ein rechtfertigender Notstand vor? Und hier gibt es jetzt dieses Problem des Nötigungsnotstandes, weil es gibt eine Ansicht, die sagt, nein, solche Situationen, die kann man nicht rechtfertigen. Der 34 ist hier per se nicht anwendbar. Also die schließen schon die Anwendbarkeit aus, weil wir würden dem Opfer das Notwehrrecht nehmen, wenn es einen Nötigungsnotstand gibt. Weil wenn der A hier jetzt über den 34 ja gerechtfertigt wäre, dann wäre das kein rechtswidriger Angriff auf den W und dann hätte der W kein Notwehrrecht, weil das Notwehrrecht setzt ja einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff voraus. Und ja, wenn wir jetzt hier sagen, der A ist gerechtfertigt über 34, dann wäre das kein rechtswidriger Angriff und dann läge keine Notwehrlage vor. So, die andere Ansicht, und die ist viel besser, die sagt einfach, hey, lass uns doch erst einfach mal den 34 prüfen und wir schauen erstmal, was da rauskommt. Wir können ja sämtliche Argumente von euch, können wir ja bei der Interessenabwägung berücksichtigen. Und diese Ansicht ist viel besser und in der Klausur könnt ihr natürlich beide Ansichten kurz darstellen und ihr werdet in der Klausur zu 100% zu demselben Ergebnis kommen bei diesen beiden Ansichten. Nämlich, machen wir das mal, eine Notstandslage liegt hier für den A vor, weil eine gegenwärtige Gefahr für die körperliche Unversehrtheit vorliegt, weil der D, der will den A ja schlagen, wenn der A den W nicht Schmerzen zufügt. Das heißt, hier liegt eine Notstandslage vor. Wir gucken aber auf die Notstandshandlung und die muss erforderlich sein. Nehmen wir mal an, die ist erforderlich. Dann kommen wir aber zu der Interessenabwägung. Und hier ist wirklich super klar, dass die körperliche Unversehrtheit von W gegenüber der körperlichen Unversehrtheit von A steht. Und deswegen würde man hier schon bei der Interessenabwägung rausfallen. Und außerdem können wir dann hier dieses Argument des Notwehrrechts anführen und somit kommen wir dann zu dem Ergebnis, dass der A hier nicht über 34 gerechtfertigt ist. Ein Streitentscheid zwischen diesen beiden Ansichten kann also dahinstehen und genau, dann prüfen wir noch den 35 StGB und der A ist hier über den 35 entschuldigt und hat sich nicht nach 223, 224, 1 Nummer 4 strafbar gemacht, weil bei dem 35 braucht man ja keine Interessenabwägung. Genau. Diesen Fall, den gibt es übrigens auch in so einer Besprechung von dem echt tollen Professoren Zimmermann und El Ghazi. Daher habe ich diesen Fall. Oder das ist ein BGH-Fall. Ich bin natürlich immer up-to-date bei der BGH-Rechtsprechung. Genau. Das war das Nötigungsmittel. Wir haben uns jetzt diese Nötigungsmittel angeschaut und ein paar Probleme. Beim Nötigungserfolg, ihr wisst, dass die Nötigung ein Erfolgsdelikt ist. Und tun, dulden, unterlassen, das ist wirklich alles okay. Dann die Verwerflichkeitsprüfung. Bei der Verwerflichkeitsprüfung solltet ihr wirklich in zwei Schritten vorgehen. Ihr solltet erstmal die allgemeinen Rechtfertigungsgründe prüfen, nach zum Beispiel 32, 34 StGB. Und dann in einem zweiten Schritt solltet ihr erst, wenn diese allgemeinen Rechtfertigungsgründe nicht gegeben sind, solltet ihr dann in dem zweiten Schritt dann die Verwerflichkeitsprüfung nach 240 Absatz 2 machen. Genau, die Rechtswidrigkeit wird hier nicht indiziert. Das ist ein sogenannter offener Tatbestand. Auch übrigens der 253, also die Erpressung, ist ein offener Tatbestand. Die räuberische Erpressung, also 253, 255, ist kein offener Tatbestand. Bei 253, 255 wird die Rechtswidrigkeit indiziert. Bei nur 253, da wird die Rechtswidrigkeit nicht indiziert. Das ist auch ein sogenannter offener Tatbestand. Okay, bei dieser Verwerflichkeitsprüfung müsst ihr insbesondere die Zweck-Mittel-Relation betrachten. Schauen wir uns ein Beispiel an. Wieder dieser Klimakleber, also irgend so ein Type, klebt sich auf die Straße. So, das ist jetzt eine Nötigung nach 240 StGB in Bezug auf die zweite, dritte, vierte und so weiter Reihe im Straßenverkehr. Jetzt stellt sich die Frage, ist das auch rechtswidrig? Jetzt müssen wir in einem ersten Schritt erstmal die allgemeinen Rechtfertigungsgründe prüfen. Ist das hier vielleicht ein Notstand nach 34 StGB? Hier hat das AG Flensburg das mal bejaht. Das ist aber wirklich, also wirklich sehr schwer vertretbar, dass das nach 34 StGB gerechtfertigt ist, weil erstens, also natürlich ist das Klima ein Allgemeinrechtsgut und daher ein notstandsfähiges Rechtsgut, aber ist das hier auch erforderlich? Ist das Klima eine nicht anders abwendbare Gefahr? Und außerdem ist der Wirkungszusammenhang zwischen sich auf die Straße kleben und dem Klimaschutz äußerst fraglich. Also natürlich mehr Publicity oder so. Aber ja, die Erforderlichkeit ist hier definitiv nicht gegeben. Andere Ansicht, super, super schwer vertretbar. Wir kommen daher zu der Verwerflichkeitsprüfung. Und bei der Verwerflichkeitsprüfung müssen wir natürlich jetzt die Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 Grundgesetz berücksichtigen und in die Waagschale werfen. Abwägung zwischen der Versammlungsfreiheit und den beeinträchtigten Rechten dritter Person, also insbesondere der Autofahrer hier. Hier müsst ihr natürlich alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigen. Bei der letzten Generation ist aber wohl die Rechtswidrigkeit oder die Verwerflichkeit zu bejahen, weil die letzte Generation, die wählt zentrale Verkehrsadern gezielt aus. Dadurch werden Verkehrsteilnehmer nicht nur 10 bis 15 Minuten, sondern auch mal eine Stunde aufgehalten und Zufahrtswege für Krankenwagen werden auch gegebenenfalls blockiert. Und hier werden also diese Klebeaktionen grundsätzlich als verwerflich einzustufen sein und allenfalls in besonders gelagerten Fällen verneint werden können. Okay, andere Ansicht, vertretbar. Natürlich kommt es immer auf den Einzelfall an. Genau, hier seht ihr dann die Konkurrenzen noch. Also natürlich bei der Vergewaltigung ist immer eine Nötigung zwingend gegeben und deswegen verdrängt die Vergewaltigung im Wege der Spezialität den 240 StGB, genau das gleiche beim Raub, genau das gleiche bei der Erpressung. Weil die Erpressung, das ist ja eine Nötigung zu Vermögenszwecken. Also das ist einfach ein speziellerer Tatbestand und deswegen wird die Nötigung im Wege der Spezialität hier verdrängt. Ich verlinke hier mal zu dem wirklich wichtigen Video der Konkurrenzen, wo ich die Grundlagen der Konkurrenzen erkläre. Und hier seht ihr dann die Kontrollfragen. Das war's dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen. Ihr könnt den Kanal wie immer gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!